Meets and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Und natürlich, wenn er so etwas Grundlegendes behauptet, wie seine Evolutionstheorie, die auch im Grunde das ganze Weltbild einer ganzen Zeit auf den Kopf stellt, dann wollte er sich so gut absichern wie nur möglich, weil es war ja auch mit sehr großem Gegenwind zu rechnen. Es war ja klar, dass die Menschen, die die Welt anders sehen, sich auch verteidigen würden und möglicherweise auch zu persönlichen und polemischen Angriffen übergehen würden.
Vor über 150 Jahren hat Charles Darwin das Weltbild auf den Kopf gestellt. Welche Inspirationen haben zu seiner Theorie geführt und was war er eigentlich für ein Mensch? Erzählen können uns das gleich zwei Gästinnen. Dr. Sarah Darwin, Botanikerin und Ururenkelin von Charles Darwin. Auch wenn sie ihren berühmten Ururopa nie kennenlernen konnte, die Liebe zur Natur hat sie ganz sicher geerbt. Die gebürtige Londonerin hat nach ihrem Kunststudium gleich noch ein Botanikstudium drangehängt. Blut ist manchmal eben dicker als Wasser. Seitdem ist Sarah nicht nur Expertin für eine ganz bestimmte Tomatenpflanze auf den Galapagos-Inseln. Ihre Energie, Neugier und Kreativität ist ansteckend. Und so erkundet sie die Fundamente des Lebens sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst. Im Museum für Naturkunde hat sie dafür einen Ort gefunden. Herausgekommen ist dabei unter anderem ein zauberhaftes Kinderbuch mit dem Namen, und hier schließt sich der Kreis, Evolution. Nicht verwandt oder verschwägert, aber von Darwin unheimlich fasziniert, das ist Dr. Florian Witzmann, Paläontologe und Sammlungsmanager für fossile Fische und Amphibien. Er ist mittlerweile schon ein alter Hase bei Beats and Bones. Das könnte daran liegen, dass Florian in vielen Bereichen der Naturwissenschaft sehr bewandert ist. Unsere eingefleischten HörerInnen kennen ihn schon als Ursaurierbeschreiber und Experte für Dino-Krankheiten. Und jetzt nimmt er uns mit auf die Reise ins 19. Jahrhundert. Also dann, Leinen los. Vorher gebe ich aber flugs weiter an unseren Moderator und Podcast-Host Lukas Klaschinski.
Lieber Florian, schön, dass du hier bist und uns mitnimmst auf die Reise durch Darwins Leben. Angefangen hat ja alles mit einer Seereise. 1831 hat Darwin auf der HMS Beagle angeheuert. Was war das Ziel der Reise?
Das Ziel der Reise war eigentlich die kartografische Vermessung der Küste von Südamerika. Das war schon ein paar Jahre zuvor angefangen worden und sollte jetzt zu Ende gebracht werden. Denn Südamerika war durchaus von Interesse für die Briten, weil es war ein großer Absatzmarkt und es gab dort auch sehr viele Rohstoffe. Es hatte also einen wirtschaftlichen Hintergrund vor allen Dingen.
Wie alt war Darwin zu dem Zeitpunkt?
22, also noch sehr jung.
Wow, wenn ich mir das so vorstelle, mit 22 auf so eine Reise zu gehen, der war ja dann auf einer fünfjährigen Reise unterwegs. Das ist wahnsinnig mutig. Wie hat es Darwin überhaupt auf dieses Boot geschafft?
Ja, das kam dadurch, dass der Kapitän Fitzroy, der hat einen, wie es hieß, ja, Gentleman-Begleiter gesucht, mit dem er gebildete Gespräche führen kann. Das war nämlich so, dass als Kapitän war man sehr stark den Formalitäten unterworfen und war zu der Mannschaft sehr reserviert, hat keinen richtigen Kontakt zu der Mannschaft gehabt. Und er selber wusste, dass er so depressive Anwandlungen hatte und hat sich aus dem Grund einen Gefährten gewünscht. Und das war auch die richtige Entscheidung, denn Fitzroy hat tatsächlich, als sie in Peru waren, eine psychische Krise bekommen und war drauf und dran, die ganze Reise aufzugeben und hatte sogar Selbstmordgedanken. Und es ist hauptsächlich Darwin zu verdanken, durch seine ruhige Art und durch sein verständnisvolles Argumentieren, dass er die Krise gelöst hat. Also das war also absolut die richtige Entscheidung. Und diese Stelle da, dieses Begleiters, die war so gedacht von der Admiralität, dass eben dieser Gentleman mit am Tisch des Kapitäns speisen durfte und er sollte auch naturkundliche Beobachtungen machen, Naturalien sammeln, würde aber dafür keinen Lohn bekommen. Und da hat die Admiralität dann verschiedene Universitäten angeschrieben und geguckt, ob da jemand Interesse hat. Und da gab es in Cambridge einen Botanikprofessor, der hieß John Henslow. Und das war ein Mentor von Darwin. Und er hat sich zuerst überlegt, ob er es selber machen soll. Und dann hat er aber gedacht, nein, Darwin ist der Richtige für diese Reise. Hat dann den Brief an ihn weitergeleitet. Und Darwin war auch sehr angetan gleich, aber sein Vater nicht. Also Darwin hatte ja Theologie studiert und sein Vater wollte, dass er Landfahrer wird. Und wenn er jetzt nochmal jahrelang irgendwie um die Welt segelt, dann wäre das für seinen Lebenslauf einfach nicht gut, würde alles wieder durcheinander bringen. Aber glücklicherweise hat dann der Schwager von dem Vater von Charles Darwin ihn dann überredet und dann hat er es doch erlaubt, Gott sei Dank.
Du hattest gerade gesagt, Theologie studiert, das heißt Darwin hatte eigentlich keinen Background in Naturwissenschaft. Theologie und Naturwissenschaft, steckt da nicht irgendwie auch ein Widerspruch drin?
Ja, also zur Zeit, als Darwin die Reise auf der Beagle antrat, steckte eigentlich kein Widerspruch dahinter, weil vorherrschend vor allen Dingen in England war die sogenannte Naturtheologie. Und die Naturtheologen, die betrachteten die Zweckmäßigkeit der Anpassungen der Tiere in der Natur als ein Beweis für Gott. Und dafür haben sie dann auch die Uhrwerkanalogie gebraucht. Wenn man jetzt draußen zum Beispiel durch den Wald geht und findet eine Uhr, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Uhr nicht durch Zufall da entstanden ist, einfach so, sondern dass es einen Uhrmacher gegeben hat, einen intelligenten Uhrmacher, der anhand eines Planes diese Uhr gebaut hat. Und das haben sie eben auf die Natur übertragen und haben gesagt, Gott muss es geben, sonst wäre die Natur nicht so wunderbar die Organismen angepasst. Und sie haben halt die Natur als etwas ganz Harmonisches gesehen und jedes Lebewesen hatte darin seinen Platz und jede Art und die Arten waren auch unveränderlich. Also das war die Meinung damals und das ist ja durchaus kein Widerspruch gewesen zu den Naturwissenschaften. Ich persönlich finde, auch heute muss es keinen Widerspruch geben. Also wenn Naturwissenschaften und Theologie aufeinander zugehen, kann das durchaus eine Bereicherung für die Wirklichkeitserkenntnis sein. Allerdings müssen sich die Naturwissenschaftler zunehmend den Kreationisten erwehren, die ja ihre Meinung als wissenschaftlich fundiert oder bewiesen ansehen, was natürlich nicht ganz stimmt.
Ja, ich finde auch, dass Theologie und Wissenschaft auch Hand in Hand gehen kann. Und selbst hinter Darwins Evolutionstheorie gibt es ja eine höhere Ordnung. Und da kann man sich dann fragen, was ist das? Ne? Und jeder betitelt das vielleicht anders, jeder betitelt das für sich. Aber das ist nochmal ein ganz neues Feld. Darwin war kein studierter Wissenschaftler, aber er hatte das richtige Mindset, wie man heute sagen würde. Wir hören mal rein.
So enormous attention to detail.
Eine enorme Liebe zum Detail. Eine beharrliche Aufmerksamkeit. Er war sehr geduldig, wahrscheinlich auch ziemlich obsessiv. Als Beispiel, Kinder in den 1990ern haben vielleicht Pokémon-Karten oder Fußballkarten gesammelt oder Vergleichbares. Darwin hat Käfer gesammelt und das mit ähnlichem Ehrgeiz. Er war ziemlich zielstrebig, was meiner Meinung nach sehr wichtig war. Er war aufgeschlossen. Ich glaube, er war, und das hört sich vielleicht seltsam an, aber ich denke, er war auch ein ganz netter Mensch. Und ich denke, das hat ihm Möglichkeiten eröffnet. Ich glaube, die Leute mochten ihn, als sie ihn trafen.
Darwin war anscheinend ein angenehmer Zeitgenosse. Wie kam er denn so an Bord an?
Sehr gut. Er war bei der Mannschaft sehr beliebt. Er hat sich mit dem Kapitän Fitzroy sehr gut verstanden. Sie hatten einmal einen heftigen Streit, als sie in Brasilien ankamen und gesehen haben, wie die Sklaven behandelt werden. Und sie haben auch einen Sklavenmarkt gesehen und so. Da hat sich gezeigt, dass sie unterschiedliche Meinungen hatten. Darwin war als Menschenfreund auch extrem gegen die Sklaverei. Er war da richtig emotional. Und Fitzroy war eher so ein konservativer Brite, der also nichts gegen die Sklaverei hatte. Und da haben sie sich so richtig gefetzt. Aber sie haben sich dann nach einiger Zeit wieder verstanden. Und aber auch mit der übrigen Mannschaft ging das sehr, sehr gut, weil Darwin einfach immer gut gelaunt war. Er konnte sich auf die Leute einstellen. Er war verständnisvoll. Er hat oft Mitleid erregt auf der Fahrt, wenn hoher Seegang war, weil er hat sehr stark zur Seekrankheit geneigt. Und dem ging es dann richtig, richtig übel. Und
auch nach diesen 5 Jahren, das ist ja eigentlich untypisch, ne? Ja. Dann sind die immer wieder angelegt und dann muss er sich immer wieder gewöhnen dran. Ne?
Also er konnte sich nicht daran gewöhnen und er hat sehr gelitten und es ging manchmal sehr lang.
Mittlerweile gibt es ja zum Glück gute Medikamente gegen Seekrankheit und auch so kleine Tricks wie Ingwer kauen, das hilft total, weil ich weiß es, weil ich öfter mal auf Segelreisen bin und auch seekrank werde oder dazu tendiere und die letzten Male, wenn ich gute Medikamente eingenommen habe oder auch immer mit Ingwertee und Ingwerkauen durch die Gegend gelaufen bin, ging es ganz gut. Also das hatte Darwin anscheinend noch nicht zur Verfügung.
Danke, Lukas, für den heißen Reisetipp. Im England des 19. Jahrhunderts hat man sich Ingwer doch lieber noch ins Bier gestreut. Daraus ist übrigens dann Ginger Beer entstanden. Aber hätte Darwin das bisschen Ingwer geholfen? Sarah, wie war das denn so, eine Seereise im 19. Jahrhundert?
Wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Es war ein recht kleines Boot. Nach damaligen Maßstäben war er jedoch sehr groß. Ich schätze, er war etwa 1,80 Meter. Ich glaube, in der Kabine schlief er in einer Hängematte. Und die Kabine selbst war so kurz, dass er tatsächlich die Schubladen aus einem Schrank nehmen musste, damit seine Füße beim Schlafen hineinpassen konnten. Ich glaube, es war sehr eng. Ich denke, man musste unglaublich rücksichtsvoll gegenüber den anderen Crewmitgliedern sein, was wiederum darauf schließen lässt, dass Darwin grundsätzlich ein recht sympathischer, beliebter Mensch war.
Ein niederländisches TV-Team hat 2009 die Reise auf der HMS Beagle übrigens nochmal nachgestellt. Sarah war dabei und ist 10 Monate lang auf einem Segelschiff die Route ihres Ururopas abgefahren. Mit halber Besatzung und doppelt so viel Platz wie damals. Ich habe ja nur die Galapagos-Insel im Kopf, aber es gab noch mehr Stationen.
Was waren denn die Stationen dieser 5-jährigen Reise?
Also man brach in England auf und ist dann über Teneriffa und die kapverdischen Inseln erstmal nach Brasilien gefahren. Und da kam dann eben dieser Zusammenstoß mit dem Sklavenhandel, der Darwin so erzürnt hat. Aber Darwin war auch gleichzeitig wahnsinnig angetan von der tropischen Natur. Eben ganz genau gleich wie sein großes Vorbild Alexander von Humboldt übrigens, der auch angewidert war von den Sklaven, aber die tropische Natur also bewundert und geliebt hat. Ne? Und dann ist die Beagle die Ostküste Südamerikas heruntergefahren nach Süden, also Argentinien, dann Feuerland, dann sind sie in den Pazifik. Und dann die Westküste wieder nach Norden, also Chile und Peru. Und Darwin hat eigentlich jede Möglichkeit genutzt, an Land zu gehen, auch für längere Zeit, manchmal auch für ein paar Monate, um Studien zu treiben, geologische vor allen Dingen und paläontologische. Und sie haben dann immer so Treffpunkte wieder ausgemacht, wo sie sich dann treffen mit dem Schiff. Ne?
Ach, das Schiff ist dann schon ein bisschen...
weitergefahren dann.
Okay.
Genau. Und dann haben sie die Küste Südamerikas verlassen und sind dann auf die Galapagos-Inseln, wo dann der große Einfluss auf seine Evolutionstheorie kam. Und da sind sie ein paar Wochen geblieben und dann haben sie den Pazifik überquert, über Tahiti, Neuseeland, Australien. In Australien hat dann Darwin eine Arbeit geschrieben, wie die Korallenriffe entstehen, also eine Theorie aufgestellt und die gilt eigentlich noch heute. Und dann sind sie weitergefahren über Mauritius und die Kokosinseln nach Südafrika und dann wieder in den Atlantik und über St. Helena wieder nochmal kurz nach Brasilien und dann nach Hause nach England. Und wie gesagt, das war eine sehr lange Zeit, aber er hatte auch Kisten voll mit Naturalien, die er gesammelt hatte, also Tiere, Pflanzen, Mineralien, Fossilien und lauter Tagebücher voll mit Daten und Ideen.
Wie erklärst du dir das eigentlich, dass Darwin diese großen Erkenntnisse hatte? Wie Korallenriffe entstanden sind, wie die Entstehung der Arten und wie sie sich über die Zeit verändern. Woher kommt sowas? Ich meine, er hatte nicht Naturwissenschaften studiert. Das kann ja auch ganz förderlich sein, weil er dann in anderen Strukturen denkt. Mhm. Aber wie erklärst du dir das, dass jemand so eine Genialität hat?
Ja, eigentlich kann man das nicht erklären. Ne? Das ist angeboren. Er muss eine unglaubliche Beobachtungsgabe gehabt haben. Und dann ist er wahrscheinlich auch ganz vorurteilslos an die Sachen herangegangen und konnte dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, was wirklich extrem bewundernswert ist. Aber ich muss noch dazu sagen, offiziell hatte er keinen Hintergrund in Naturwissenschaften, weil er eben Theologie studiert hat. Aber es war immer sein großes Interesse gewesen. Und er hat auch in Cambridge, wo er Theologie studiert hat, also wirklich versucht, jede naturwissenschaftliche Vorlesung mitzubekommen, hat Kontakte geknüpft mit Naturwissenschaftlern, mit Professoren, eben auch mit dem schon erwähnten Henslow, ne? Und war auch viel auf geologischen und zoologischen, botanischen Exkursionen. Also er hatte schon einen sehr guten Hintergrund, nur eben keinen Abschluss, also keinen offiziellen Hintergrund. Ne?
Okay, das erklärt. Einer der ersten Stops war der brasilianische Regenwald, der früher die Küste Brasiliens entlang gezogen war. Sarah Darwin hat uns dazu einen Auszug aus seinem Tagebuch vorgelesen und wir hören mal rein, welche Eindrücke ihn da bewegt haben.
Er ging in diesen Regenwald und war völlig überwältigt von der Artenvielfalt. Ich habe ein wirklich schönes Zitat, das seine Gefühle gegenüber dem Regenwald zum Ausdruck bringt. Ich denke, Psychotherapeuten würden heute sagen, dass er fast eine Grenzerfahrung gehabt hat, eine beinahe religiöse Erfahrung. Der Tag war entzückend, jedoch selbst Entzücken ist nur ein schwacher Ausdruck zur Wiedergabe der Gefühle eines Naturforschers, der zum ersten Male allein in einem brasilianischen Walde gewandert ist. Ein höchst paradoxes Gemisch von Geräusch und Stille herrscht in den schattigen Teilen des Waldes. Das Geräusch der Insekten ist so laut, dass man es selbst auf einem Schiff, welches mehrere hundert Yards von der Küste entfernt vor Anker gegangen ist, hören kann. Und doch scheint in der Abgeschiedenheit des Waldes ein allgemeines Stillschweigen zu herrschen. Für jemand, der Naturkunde liebt, bringt ein Tag wie dieser tieferes Vergnügen mit sich, als er je nochmals zu erfahren hoffen kann.
Wow, da hat's ihn ordentlich erwischt. Eine so eindrückliche Naturerfahrung, ein so intensives Gefühl. Schaffen wir das heute noch so zu empfinden, ohne Substanzen? Was bedeutet das noch für uns Menschen in der technologisierten Welt?
Ich glaube, junge Menschen haben einen Hang zur Natur. Wenn man ein zweijähriges Kind in einen Park oder einen Garten gehen lässt, hebt es Steine auf, betrachtet Blätter und stupst ein Insekt an. Ich glaube, wir haben von Natur aus eine Faszination für die Natur. Es ist eher so, dass wir diese Faszination verlieren. Oder vielleicht fördert unser Bildungssystem diese Art der stärkeren Rationalisierung von Bildung. Aber ich glaube, dass wir diese Leidenschaft für die Natur durchaus wiederfinden können. Ich glaube, es ist unglaublich gut für den Menschen, diese Erfahrung in der Natur zu machen. Je mehr die Forschung seit den letzten 20 Jahren voranschreitet, desto mehr Forschende sagen, dass der Aufenthalt in der Natur gut für die geistige Gesundheit ist, gut für die körperliche Gesundheit, gut für alles, wirklich. Sogar möglicherweise gut für den IQ. Also ja, ich denke, wir können diese Leidenschaft haben und ja, ich denke, sie ist wirklich wichtig.
Wie weit wir uns von dieser lebendigen Verbundenheit zur Natur schon entfernt haben, hat Sarah auf ihrer Reise selbst erlebt. Die Mata Atlantica, der atlantische Küstenregenwald in Brasilien, den Charles Darwin damals so bewundert hat, gibt es heute so nämlich nicht mehr. Wie viele andere einzigartige Lebensräume ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Circa 10% sind nach Abholzung übrig geblieben.
Florian, jetzt bist du ja kein Evolutionsbiologe, sondern Paläontologe. Was verbindet dein Fachgebiet mit Darwin?
Also mein Fachgebiet, die Paläontologie, die untersucht ja die vormaligen Lebewesen, also die es heute nur noch als Fossilien gibt und versucht praktisch die Geschichte des Lebens auf der Erde nachzuzeichnen und nach Möglichkeit auch so weit wie möglich zu rekonstruieren. Und damit geht es ja automatisch um Evolution, weil die Geschichte des Lebendigen ist ja eine Evolutionsgeschichte. Und man kann auch sagen, dass die Paläontologie eigentlich die einzige Wissenschaft ist, die ganz unmittelbar die Phänomene der Makroevolution untersuchen kann. Also das heißt, die großmaßstäblichen Veränderungen in der Evolution, zum Beispiel die Entstehung neuer Baupläne bei Tieren und Pflanzen. Und insofern ist ja die Paläontologie schon aufs Engste mit Darwin verbunden. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Darwin selber einmal gesagt hat, dass er Geologe sei. Also das impliziert auch Paläontologe. Und er hat ja auch sehr viel geologisch und paläontologisch gearbeitet.
Hatte die Geologie auch einen Einfluss auf seine Evolutionstheorie?
Ja, sogar ganz extrem stark. Und zwar hat Darwin auf Empfehlung von Henslow ein Buch mit auf die Beagle genommen, ein ganz neues, das hieß Principle of Geology von Charles Lyell geschrieben. Und dieses Buch hat er auf der Fahrt verschlungen. Er hat dann auf der Fahrt noch den zweiten Band bekommen und auch gelesen. Und das hat ihn wirklich also ganz fundamental beeindruckt und auch beeinflusst. Und zwar insbesondere der Gradualismus, den Lyell vertritt. Das wurde also ein ganz zentrales Thema bei Darwin und wurde auch sein Hauptkonzept sozusagen, also der größte Einfluss. Und mit Gradualismus meinte Lyell, dass die Erdgeschichte immer nur in ganz winzig kleinen Schritten voranschreitet, die sich dann im Laufe der Zeit zu großen Veränderungen akkumulieren. Also zum Beispiel ein Gebirge entsteht ganz langsam, dass man es gar nicht sehen kann als Person. Aber eben durch die Zeit geht es dann weit empor. Es ist nicht so, dass durch eine Katastrophe, durch ein Erdbeben oder sowas auf einmal sich die Berge auftürmen, was man damals auch dachte irgendwo.
Ah, und das hat ja dann ganz, ganz krasse Parallelen zu der Evolutionstheorie, die er aufgestellt hat.
Ganz genau, da geht er ja auch davon aus, dass die Veränderungen ganz klein sind und sich von Generation zu Generation ganz klein weitergegeben werden, aber im Laufe der Zeit akkumulieren sie sich dann. Und das mit der Zeit ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt annimmt, wie das die Zeitgenossen von Lyell und Darwin taten, dass die Erde bloß ein paar tausend Jahre alt ist, dann geht das natürlich nicht. Das geht nur, wenn die Erde unheimlich alt ist und darum hat Lyell auch als erster gesagt, die Erde muss unvorstellbar alt sein. Und Darwin hat das auch übernommen und dann hat seine Evolution auch Zeit.
Und dann ergibt auch alles einen viel, viel größeren Sinn.
Ja.
Dazu könnte man ja auch Fossilien gebrauchen, ne? Das heranzuziehen und das zu belegen. Hat Darwin denn Fossilien gefunden?
Ja, also er hat schon als Student hat er auf seinen Exkursionen auch Fossilien ausgegraben, aber die wichtigsten natürlich auf seiner Reise mit der Beagle und zwar in Patagonien, in Argentinien. Und da hat er neben eine Vielzahl von Muscheln und Schnecken auch Säugetiere ausgegraben, also zum Teil auch ziemlich große. Er hat mindestens, ich glaube, 10 verschiedene Arten ausgegraben, unter anderem Huftiere, aber auch dieses Megatherium, das ist das Riesenfaultier und auch diese Riesengürteltiere, die Glyptodonten, deren kleinere Verwandten, die leben heute noch in Südamerika. Und er, als er die sah, also er war auf der ganzen Reise, war er kein Evolutionist, er hat immer noch an die Unveränderlichkeit der Arten geglaubt. Evolutionist ist er erst nach der Reise geworden, als er die Daten ausgearbeitet hat. Aber als er diese Fossilien sah, da hat er schon gedacht, ob die Arten vielleicht nicht doch veränderlich sind, weil er sah eben, dass diese alten fossilen Arten schon sehr ähnlich den modernen sind und dass man da eigentlich eine kontinuierliche Linie ziehen kann, von Abstammung her. Und es würde ja eine Veränderlichkeit der Arten bedeuten.
Also da hat er schon so ein bisschen geahnt, dass das vielleicht Vorläufer von den modernen Lebewesen sein könnten.
Ja.
Und erstaunlich, dass er dann erst ein gutes Stück später nach Auswertung seiner Funde darauf gekommen ist, dass, ja klar, heute mit dem Blick, ne, denkt man so, ja, ist ja total logisch, aber wenn die ganze Welt von etwas anderem ausgeht, dann ist es schwer umzulenken. Genauso wie wir vielleicht etwas in 20 Jahren rausfinden werden, wovon wir jetzt noch der festen Überzeugung sind, dass es anders ist. Und gleichzeitig gab es ja immer wieder Lücken im Fossilbericht. Das heißt, dass in manchen Schichten keine Fossilien vorhanden waren. Wie hat er sich denn das erklärt?
Ja, das war ganz wichtig für ihn, das zu erklären. Er hat auch ein eigenes Kapitel in seinem Buch, Die Entstehung der Arten, wo er eben auf Probleme eingeht mit seiner Theorie. Und da geht er auch auf den Fossilbericht ein, weil der Fossilbericht ist erstmal an sich ja eine diskontinuierliche Geschichte. Ja, man hat Schichten, da sieht man eine bestimmte Fauna, bestimmte Fossilien und in der nächsten Schicht auf einmal sieht alles ganz anders aus, sind ganz andere Arten auf einmal da. Und wenn man jetzt diesen Fossilbericht wörtlich liest, dann kommt man zu dem Schluss, oh, da muss irgendeine Katastrophe stattgefunden haben und dann sind die Alten ausgestorben und sind neue Arten entstanden.
Mhm.
Aber Darwin wusste natürlich, dass das nicht so war, denn man kann sich das so vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Schicht abgelagert wird mit lauter Fossilien drin und die wird durch tektonische Bewegungen angehoben, dann wird diese Schicht erodiert und dann findet wieder eine Absenkung statt und es kommt wieder Sedimentation drauf, aber dann fehlt diese Zeit, diese Schicht sozusagen. Oder wenn ein bestimmtes Land immer für einen bestimmten Zeitraum sehr hoch gelegen hat, dann kann dort keine Ablagerung stattfinden. Es gibt also immer wieder Lücken durch Erosion oder Nichtablagerung oder schwierige Ablagerungsverhältnisse oder so etwas. Und das muss man eben mit einbeziehen. Man darf den Fossilbericht nicht wörtlich lesen. Und das hat er eben auch versucht zu erklären, weil er war ja, wie gesagt, der große Gradualist. Das war ja alles graduierlich und langsam. Mhm. Wenn aber jetzt der Fossilbericht auf einmal Diskontinuitäten zeigt, dann sind die sogenannten Saltationisten, die sagen, dass alles sprunghaft entsteht. Auf einmal ist eine neue Art da, die scheinen da im Recht zu sein. Und darum musste er das ganz genau erklären. Und ich würde mal kurz ein Zitat von ihm vorlesen, wie er das in seinem Buch geschrieben hat. Das sagt er über die Lückenhaftigkeit des Fossilberichts. Die edle Wissenschaft der Geologie, und damit meint er auch die Paläontologie, verliert an Ruhm durch die außerordentliche Lückenhaftigkeit ihrer Urkunden. Die Erdrinde mit den in ihr ruhenden Überresten darf nicht als ein gefülltes Museum betrachtet werden, sondern nur als eine armselige, durch Zufall und in langen Zwischenpausen zusammengebrachte Sammlung. Das ist jetzt sehr pessimistisch gegenüber dem Fossilbericht. So ist es nicht. Also wir wissen heute, dass der Fossilbericht viel vollständiger ist, aber im Prinzip, im Grundprinzip hat er recht.
Und die Geologie konnte ihn deshalb auch nicht auf die Evolutionstheorie bringen, ne?
Nee, das hat sie nicht gemacht, aber sie hat ihn unterstützt. Das kann man schon sagen.
War es dann das Buch, was er gelesen hat, die zwei Bände? Oder war es der Trip auf die Galapagos-Inseln?
Es war beides. Also das Buch, das er gelesen hat und auch die Studien, die er dann gemacht hat, die geologischen, die haben ihm eben gezeigt, dass alles sehr langsam und graduierlich verläuft. Und dass es allem innewohnende Prinzip ist, diese Graduierlichkeit sozusagen. Aber das, wie die Arten entstehen, da hat er die entscheidenden Erkenntnisse von den Galapagos-Inseln mitgebracht. Also nicht vor Ort, das war es ihm noch nicht klar, aber dann, als die Vögel untersucht wurden, mit Hilfe eines Ornithologen hat er das in London gemacht, der hieß John Gould. Der hat auch sehr viel Wichtiges beigetragen. Die zusammen haben das dann praktisch dann im Nachhinein, konnten sie das feststellen, was diese Galapagos-Inseln bedeuten.
Am Ende steht aber eigentlich immer ein Name ganz oben, obwohl so viele Menschen irgendwie zu diesem einen Prinzip beigetragen haben. Und zur gleichen Zeit, wo Darwin das Prinzip der Selektion entdeckt hat oder wissenschaftlich ausgearbeitet hat, gab es ja noch einen anderen, der das getan hat, nämlich Alfred Wallace. Und der hätte ihm ja eigentlich beinahe die Show gestohlen, oder?
Ja, das ist eigentlich unglaublich. Darwin konnte das selber nicht fassen und hat gesagt, dass eine solche unglaubliche Duplizität der Ereignisse hat er noch nie erlebt. Das war also nicht vorstellbar. Also Darwin arbeitet dort noch an seinem Werk. Er konnte sich ja lange nicht entschließen, das zu veröffentlichen. Er hat sehr intensiv daran gearbeitet. Und auf einmal kommt ein Brief aus Indonesien von Wallace, der ihm ein Manuskript zur natürlichen Selektion schickt und fragt ihn um seine Meinung, wie er das findet. Und er hat es nicht fassen können. Und er hat dann zu seinen Freunden gesagt, es war wirklich so, als hätte Wallace seine eigene Arbeit gelesen. Bis auf den Punkt, die gleichen Gedanken, ja. Und das ist schon unglaublich. Natürlich kann das mal in der Wissenschaft leicht passieren, dass eine Arbeitsgruppe oder zwei Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen auf die gleichen Gedanken kommen. Aber hier ist halt das Besondere dran, dass die natürliche Selektion eben so etwas unglaublich Neues war. So ein revolutionärer Gedanke, der auch keinen Vorläufer in der Naturwissenschaft hat. Ja, was ganz Neues. Und das dann gleichzeitig quasi zwei draufgekommen sind, das ist schon unglaublich. Aber so im Nachhinein ist es vielleicht auch kein Zufall, dass es gerade zwei Engländer in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren. Wenn man sich überlegt, so die Gefühlswelt damals in England, die war eben geprägt von diesem aufstrebenden Kapitalismus und der Industrialisierung. Und ja, man hatte einen sehr großen Unternehmergeist Und es gab auch sehr starkes Wettbewerbsdenken, gleichzeitig aber auch sehr viel Stress, sehr viel Existenzkämpfe in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Auch dieser Stress in den Fabriken zum Beispiel. Und so war es vielleicht kein Zufall, dass man dann diesen Kampf praktisch auch eher dann in der Natur gesehen hat, wenn man aus dieser Welt kam. Mhm. Aber was ganz besonders wichtig war, dass beide Wissenschaftler, kurz bevor sie auf ihre Theorie kamen, das Buch von Thomas Malthus gelesen haben über die Bevölkerungsentwicklung des Menschen. Das wurde, glaube ich, 1826 veröffentlicht. Und da schreibt er, dass die menschliche Bevölkerung sehr rapide zunimmt, und zwar schneller, als es die Ressourcen können, die den Menschen versorgen. Und darum wird es notwendigerweise immer zu Hungersnöten kommen, und der Tisch kann nie für alle gedeckt sein. Und beide, also Wallace und Darwin, hatten das gelesen und haben es dann letztendlich auf die Natur übertragen und kamen dann auf diese Gedanken.
Ah, spannend, ja. Interessant. Und ich meine, Darwin hat ja eigentlich sehr, sehr lange nach der Reise dafür gebraucht, die Entstehung der Arten, also eigentlich sein Kernwerk, rauszubringen. Mhm. Und dann wäre es ja beinahe dazu gekommen, dass Wallace ihm ein bisschen die Show gestohlen hätte. Warum hat er eigentlich so lange gebraucht?
Ja, also Darwin war von Natur aus ein vorsichtiger und sehr gründlicher Mensch. Und bevor er irgendeine Meinung herausposaunt hat, wollte er sich absichern durch Fakten. Mhm. Und natürlich, wenn er so etwas Grundlegendes behauptet, wie seine Evolutionstheorie, die auch im Grunde das ganze Weltbild einer ganzen Zeit auf den Kopf stellt, dann wollte er sich so gut absichern wie nur möglich, weil es war ja auch mit sehr großem Gegenwind zu rechnen. Es war ja klar, dass die Menschen, die die Welt anders sehen, sich auch verteidigen würden und möglicherweise auch zu persönlichen und polemischen Angriffen übergehen würden. Und darum hat er also unheimlich viele Studien betrieben. Er hat insbesondere auch mit Tier- und Pflanzenzüchtern gesprochen, selbst noch Zuchtexperimente gemacht. Also er wollte so sicher gehen wie möglich, und wenn Wallace nicht gekommen wäre, hätte er noch viele Jahre länger gebraucht, weil er wollte eigentlich ein riesiges Werk schreiben über natürliche Selektion und hat dann sein Buch, das dann letztendlich rauskam, die Entstehung der Arten, immer nur als den Auszug bezeichnet, obwohl es so ein großes Werk ist. Ne?
Wow, ja, okay, der hätte sich vielleicht vertanzt, und deswegen war es auch ganz gut, dass Wallace ihn zu dieser Entscheidung gepusht hat. So konnte er das auch noch zu Lebzeiten diskutieren, genießen vielleicht nicht immer genau. Genießen ist ein gutes Stichwort, weil die Veröffentlichung, du hast es gerade angesprochen, kam wahrscheinlich nicht in allen Kreisen gut an, nicht bei allen Theologen, nicht bei allen Gläubigen. Wie kann man sich das vorstellen? Mit welchen Reaktionen war Darwin da konfrontiert?
Ja, also es gab ein ganz, ganz breites Spektrum. Also er hat sehr viel Zustimmung erfahren, gerade aus dem naturwissenschaftlichen Lager. Was also sofort anerkannt wurde, war die Evolution, dass es eine Evolution gibt. Das wurde auch vorher schon diskutiert, aber er hatte die ausgefeilteste Theorie darüber. Was auch sofort angenommen wurde, war die gemeinsame Abstammung. Bei Menschen war es ein bisschen schwieriger, woher der Mensch jetzt stammt, aber wenn wir den mal ausnehmen, wurde das auch sofort eigentlich akzeptiert. Was schwierig war, das war die natürliche Selektion, die hat sich lange Zeit nicht durchsetzen können. Das ist dann letztendlich erst in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts durch die synthetische Evolutionsbiologie dann wirklich akzeptiert worden. Davor war eigentlich mehr so der Neolamarckismus vorherrschend, und die Kirche war natürlich nicht begeistert. Es gab da auch berühmte Streitgespräche, an denen Darwin aber nicht teilgenommen hat. Der hat sich immer zurückgehalten. Das war auch nicht so sein Ding, an die Öffentlichkeit zu gehen und öffentlich zu streiten. Er hatte da so, ja, seine Bulldog in Anführungsstrichen war Thomas Henry Huxley, auch ein genialer Biologe, der ihn also öffentlich sehr verteidigt hat. Aber er hat auch international sehr viele Unterstützer gehabt. In Deutschland Ernst Haeckel, der hat ihn sehr bewundert, der hat ihn auch mal getroffen. Aber grundsätzlich, auch wenn man nicht alles von ihm angenommen hat, wie zum Beispiel die natürliche Selektion erstmal nicht, war er doch sehr schnell der Weise der Naturwissenschaften, den man auch gerne um Rat gefragt hat.
War er denn sowas wie ein Superstar zu Lebzeiten schon?
Ja, eigentlich schon. Auch wenn man, wie gesagt, nicht alles übernommen hat. Er wurde ja dann auch in Westminster Abbey beigesetzt, wo ja wirklich nur die ganz großen Nationalhelden Englands ihre letzte Ruhe finden.
Superstar Darwin. Ich habe gerade das Gefühl, nach dieser Folge kenne ich seine Lebensgeschichte recht gut. Aber wenn mich jemand nach seiner Theorie fragt, dann würde ich noch ins Stottern kommen. Ah, Sarah, help!
So you only have to remember three things.
Man muss sich eigentlich nur drei Dinge merken, um die natürliche Selektion zu verstehen. Diese drei Dinge sind die natürliche Variation innerhalb der Arten, die Vererbung dieser Merkmale und der Kampf um die Existenz. Der erste Punkt ist, dass es Variationen innerhalb der Arten gibt. Die Menschen sind also alle dieselbe Art. Und während wir hier im Raum sitzen, können wir sehen, dass wir unterschiedlich aussehen. Wir haben Variationen. Und das ist die natürliche Variation, die bei allen Arten von Lebewesen vorkommt, egal ob es sich um Schmetterlinge, Menschen oder Bäume handelt. Es gibt eine natürliche Variation. Die nächste Sache ist, dass wir diese natürliche Variation von unseren biologischen Eltern geerbt haben. Mein Vater hatte also dunkles Haar und ich habe sein dunkles Haar geerbt. So einfach ist das. Dasselbe finden wir auch bei Bäumen und Schmetterlingen. Sie erben Merkmale von ihren biologischen Eltern. Und dann gibt es in der freien Natur auch noch das, was wir als Existenzkampf bezeichnen. Wenn es also eine Eigenschaft gibt, die es einem Individuum ermöglicht, Nahrung zu finden, vielleicht hat es ein etwas besseres Sehvermögen oder kann im Dunkeln besser sehen oder hat einen etwas besseren Geruchssinn, dann verschafft ihm das einen Vorteil und ermöglicht es ihm, mehr Nahrung zu bekommen und möglicherweise auch mehr Nachkommen zu haben.
Die Veröffentlichung von seinem Buch Die Entstehung der Arten ist jetzt mehr als 165 Jahre her. Wie ist das heute? Finden sich mittlerweile Stellen in seiner Theorie, die nicht mehr ganz so stimmig sind?
Also ich würde sagen, auch nach dieser langen Zeit ist seine Theorie in den Grundfesten nicht erschüttert. Und ich würde auch sagen, dass die moderne Biologie auch ohne Darwin und seine Ideen von der Anpassung und der natürlichen Selektion eigentlich nicht vorstellbar ist. Es ist immer noch das absolute Fundament der heutigen modernen Biologie. Natürlich ist sie teilweise modifiziert worden, auch stark erweitert worden durch die Molekularbiologie und die Genetik vor allen Dingen. Aber die Entstehung der Arten, das steht immer noch fest im Großen und Ganzen. Es gibt so einzelne Theorien, die er verfasst hat, die sind widerlegt. Das ist aber eher selten. Zum Beispiel hat er, weil er war ja auch, wie gesagt, so wie die ganze, oder wie alle Naturwissenschaftler aus der Zeit, die an Evolution glaubten, war er ein Lamarckist in der Hinsicht, dass er die Vererbung erworbener Eigenschaften angenommen hat. Allerdings war das für ihn nicht so ein wichtiges Prinzip wie für Lamarck. Und er hat versucht, darüber eine Theorie über den Mechanismus zu verfassen. Und das war die sogenannte Pangenesis-Theorie, die war aber nicht in seinem Buch Entstehung der Arten, das war separat verfasst, ein paar Jahre später. Und das hat sich als völlig falsch herausgestellt. Also das war so, dass eigentlich erst der Neodarwinismus, das ist das, was so Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist durch August Weismann und durch Unterstützung von Wallace selber, erst der hat gezeigt, dass es eine Vererbung erworbener Eigenschaften nicht gibt. Und dann erst ist eigentlich das mit dem Darwinismus verbunden, dass es keine Vererbung erworbener Eigenschaften gibt.
Und was von Darwin in manchen Köpfen auch herumgeistert ist, das Überleben des Stärkeren. Mhm. Das ist ja auch nicht so ganz richtig, oder?
Das ist sogar völlig falsch. Mhm. Also das ist eigentlich eine schlimme Übersetzung. Also Survival of the Fittest heißt ja das Überleben des am besten Angepassten, mhm, ne, und der dann auch am meisten Nachkommen eben hat. Und dieser am besten Angepasste muss in keiner Weise der Stärkste oder der Aggressivste sein oder sowas. Das kann auch einfach der sein, der am besten kooperieren kann. Ja. Ne, also es ist also völlig falsch. Und man muss auch noch dazu sagen, dass dieser Begriff gar nicht von Darwin selber kommt, sondern von dem Sozialphilosophen Herbert Spencer. Der hat das geprägt, diesen Satz, und Darwin hat ihn dann in die 5. Auflage seines Buches aufgenommen erst. Ja, und warum man das aber immer noch regelmäßig hört, diese Übersetzung, auch in ernstzunehmenden Büchern kann man das lesen, das Überleben des Stärkeren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es kann sein, dass da die Sozialdarwinisten schuld dran sind, die ja relativ schnell nach der Veröffentlichung von Darwins Werken ihn als Rechtfertigung missbraucht haben für eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die auf Kampf setzt und auf Stärke und wo eben das Recht des Stärkeren gilt. Und vielleicht haben die das so, diesen Begriff dann missbraucht durch Überleben des Stärkeren. Das könnte ich mir vorstellen und das ist dann in den Köpfen geblieben.
Ja, Sozialdarwinismus, das wird ja sehr stark kritisiert, dass Darwin da die Vorlage gelegt hat, ne?
Ja, nur Darwin kann man da eigentlich wenig Vorwürfe machen, weil er hat ja das beschrieben, was er in der Natur beobachtet hat. Mhm. Und das ist ja die Wahrheit, das muss er ja auch dann schreiben. Wenn dann andere Leute das missbrauchen, das ist nicht seine Schuld, weil er hat nie gefordert, dass man seine Erkenntnisse auf die menschliche Gesellschaft überträgt.
Mhm. Wie war denn Darwins Einstellung zu den Menschen? Auf der Beagle waren ja auch ein paar indigene Völkergruppen, die zurückgeführt wurden, glaube ich. Eigentlich fand ja dann Menschenhandel direkt vor seinen Augen statt.
Also zunächst mal muss man sagen, Darwin war ein großer Menschenfreund. Das zeigt sich ja auch schon, wie vehement er gegen die Sklaverei eingetreten ist und auch einen Bruch mit dem Kapitän riskiert hat, ne, in Brasilien. Und dieser Menschenhandel, das war auf der Beagle, das war so, der Kapitän Fitzroy hat auf einer vorherigen Fahrt, als er in Feuerland war, hat er einfach 4 Feuerländer quasi entführt, kann man sagen, und nach London gebracht. Einer ist dann leider gestorben an den Pocken. Und die haben die dann so ein bisschen zu Engländern gemacht. Ja, die waren dann englisch angezogen, haben die englische Sprache gelernt und hatten auch englische Namen und so. Aber dann musste er sie zurückbringen. Und dann hat er eben die Gelegenheit genutzt, dass er die Fahrt mit der Beagle und mit Darwin, dass er die eben zurückbringt nach Feuerland. Und Darwin hat das schon interessiert, wie die sich dann einleben würden wieder, ne, wenn sie als quasi Engländer zurückkommen, ob sie dann wieder zu den alten Bräuchen zurückfinden, was sie dann auch gemacht haben. Aber er selber war unschuldig an dieser ganzen Sache. Und was er jetzt mit dieser Entführung selber gedacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass er sich sehr beklagt hat, dass ihm die Feuerländer speziell sehr leid tun, weil sie von den Europäern sehr schlecht behandelt werden. Und insofern glaube ich kaum, dass er das gut geheißen hat, was da passiert ist.
Darwin war auf seiner Reise das erste Mal mit einem indigenen Volk konfrontiert, dem Yagan Tribe. Ein Volk, das anders lebt, weit entfernt von English Tea Time und feinem Zwirn.
Darwin kam aus einem Umfeld, in dem die Sklaverei nicht unterstützt wurde. Tatsächlich versuchte seine Familie, sich für ein Verbot der Sklaverei einzusetzen und spendete einen Großteil ihres Familienvermögens für die Kampagne zur Abschaffung der Sklaven. Aber Fitzroy war ein Befürworter der Sklaverei und Darwin war entschieden dagegen. Aber interessanterweise war Darwin, als sie in Tierra del Fuego ankamen, aus irgendeinem Grund so besessen von der Vorstellung, dass diese Menschen Kannibalen sein könnten, dass es seine Sichtweise einfach vernebelte. Ich glaube nicht, dass er es überwinden konnte. Er machte auch den schrecklichen Fehler, dass er annahm, ihre Sprache sei sehr begrenzt. Er schrieb sogar, sie hätten nur 100 Wörter. Einige Linguisten sind der Meinung, dass die Yamana-Sprache in mancher Hinsicht sogar etwas reichhaltiger ist als Englisch oder Spanisch. Darwin hat diese Fehler gemacht.
Wenn euch die Sprache der Yagan interessiert, ein Wörterbuch gibt es online. Warum auch immer der Kapitän der Beagle darauf gekommen ist, dass der Yagan-Tribe aus Kannibalen bestehen könnte, es zeigt, die Ferne zur Zivilisation, so wie die Besatzung sie gewohnt war, hat auch Angst gemacht. Das hat Darwin beeinflusst. Gesetzlos kannibalistisch ein Fressen und gefressen werden. Das Bild, das da von den Yagan gezeichnet wurde, war ein rohes, grausames. Eine Grausamkeit, die Darwin schon aus seiner Naturbeobachtung vertraut war.
Im Evolutionsgeschehen geht es ja auch ums Überleben. Mhm. Und die Natur, das wissen wir, ist ja nicht wirklich zimperlich.
Genau.
Der Mensch ist nochmal gesondert da und geht auch nochmal auf eine andere Art und Weise vor. Aber wie ist denn David mit der Grausamkeit in Anführungsstrichen in der Natur umgegangen?
Ja, also Darwin war ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch und es gibt also eindeutige Hinweise dafür, dass er darunter sogar gelitten hat, wie grausam nach unseren Vorstellungen die Natur ist. Und es ist ihm einmal in einem Brief an seinen Freund Joseph Hooker, 1856, richtig aus ihm rausgeplatzt. Da würde ich mal kurz ein Zitat vorlesen. Mhm. Da schreibt er, was für ein Buch könnte ein Kaplan des Teufels über das plumpe, verschwenderische, stümperhafte, rohe und entsetzlich grausame Wirken der Natur schreiben? Er hat es also richtig aus ihm herausgebrochen. Und dann war es so, dass er, als er die sogenannten Ichneumoniden, das sind die Schlupfwespen, untersucht hat, da war er richtig verstört über deren Verhalten, weil die legen nämlich ihre Eier in lebende Raupen und die Larven, die fressen dann die Raupe an lebendigem Leib von innen auf und manchmal fressen sich die Larven dann noch selber. Und da hat er auch an seinen Freund Arthur Gray 1860 geschrieben, würde ich auch nochmal zitieren, ich gestehe, dass ich Beweise von Planung und Wohlwollen um uns herum nicht so klar sehen kann wie andere und nicht so klar, wie ich es gerne sehen würde. Mir scheint, es gibt in der Welt zu viel Elend. Ich kann mich nicht recht damit befreunden, dass ein gütiger und allmächtiger Gott bewusst die Ichneumonen, also die Schlupfwespen, mit der ausdrücklichen Absicht erzeugt haben soll, dass sie sich in den lebenden Körpern von Raupen ernähren sollen oder dass eine Katze mit einer Maus spielen soll. Man sieht, es hat ihn schon sehr verstört und sehr beschäftigt, wie es in der Natur so zugeht.
Aber er war jetzt kein Veganer.
Das war er meines Wissens nicht. Aber er war auch kein Atheist, muss ich noch dazu sagen. Er hat sich zwar von der christlichen Kirche gelöst, aber er hat immer gesagt, ich bin Agnostiker. Ich weiß nicht, was wirklich noch dahinter steckt. Also er kann keinen Plan in der Natur sehen, er sieht auch kein Ziel. Er sieht auch kein Walten eines Gottes, aber er möchte es nicht ausschließen, weil wir Menschen können das nicht erkennen. Also er war ganz erklärt kein Atheist, aber eben Agnostiker.
Was ist denn dein persönliches Bild von Darwin?
Also ich bewundere ihn wahnsinnig für seine Beobachtungsgabe, für seine Schlussfolgerungen, diese Genialität. Das ist schon unfassbar, wie er da auch unvoreingenommen an die Natur herangeht. Und ich liebe ihn als Mensch. Er war unheimlich ruhig, freundlich, bescheiden. Er war ein Menschenfreund, der hat, wenn er indigene Menschen beschrieben hat, immer mit Respekt getan. Also ich finde ihn sowohl als Naturwissenschaftler wie als Mensch, finde ich ihn als ein ganz großes Vorbild.
Wir spulen mal vor, was ist heute aus Darwins Theorie geworden? Was ist in der Zwischenzeit Grundlegendes dazugekommen?
Also da kann man auf jeden Fall einmal die Vererbung der erworbenen Eigenschaften, dass das nicht funktioniert. Das, wie gesagt, August Weismann hat das Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Das ist ein wichtiger Schritt. Dann hat sich die Genetik entwickelt, die Mendelschen Gesetze. Dann die Molekularbiologie mit der Entschlüsselung der DNA. Und dann ist natürlich noch die Molekulargenetik zu nennen und Evo-Devo, also die Entwicklungsbiologie.
Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Teil, den die Leute kennen, die den Podcast hier öfter hören. Der Podcast ist ja nur möglich durch unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Und ohne die wäre auch unsere Reise hier durch Darwins Leben gar nicht möglich gewesen. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Lösung, die gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet, heute von dir. Und zwar, Florian, um was ging es in Darwins letztem Buch? Um Regenwürmer oder um Schmetterlinge?
Es ging um die unscheinbarere Gruppe, nämlich um die Regenwürmer. Und zwar sein letztes Werk, das hieß Die Bildung der Ackererde durch die Würmer. Das erschien im Jahr 1881, etwa ein Jahr vor seinem Tod. Und er beschreibt darin die segensreiche Wirkung der Regenwürmer, die den Boden durchwühlen, die Humus schaffen, den Boden auflockern. Und er hat sie dann als die wichtigsten Kollegen des Landwirtes bezeichnet.
Wow. Er blieb sein ganzes Leben dabei und blieb sein ganzes Leben interessiert und wollte immer mehr wissen.
Auf jeden Fall.
Lebenslanges Lernen, par excellence.
Ja.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Was eine Reise! Und lebenslanges Lernen ist das Stichwort. Sarah segelt mit ihrem Projekt Darwin 200 bald wieder los. Auf Darwins Route bildet sie mit einem Team neue Generationen von UmweltschützerInnen aus. Mit dem lebenslangen Lernen ohne Segeltrip geht's in der nächsten Folge weiter. Wir springen nämlich ganz an die Anfänge der Evolution, an den Ursprung des Lebens. Mikropaläontologe Dr. Ulrich Struck öffnet uns dafür das Isotopenlabor des Museums. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns 5 Sterne bei Spotify da. Darüber freuen wir uns sehr. Also, ihr Lieben, bleibt neugierig und offen. Bis zum nächsten Mal.